Ja, ich darf euch begrüßen zu diesem Thema Unrecht erleben mit den Psalmen. Und ich habe so als Unterüberschrift Folgendes gemacht, und zwar zornig sein mit den Psalmen, weil das ist ja eigentlich das, was uns so wirklich interessiert an dem Ganzen. Also es ist ja nicht einfach nur so, dass wenn wir Unrecht erleben, dass das dann einfach so an uns vorbeigeht, sondern das, was es uns in uns bewirkt, ist eigentlich Zorn. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesem Zorn jetzt richtig um, oder können uns die Psalmen da vielleicht weiterhelfen? Und dazu wollte ich euch so als kleine Einleitung einmal einen von den Psalmen, dass wir uns den gemeinsam anschauen. Und zwar lesen wir im Propheten Jeremia in den Klageliedern von einer schrecklichen Zeit der Belagerung Jerusalems. Jeremia schreibt sozusagen ein Trauerlied, ein Klagelied, das man singen muss mit Tränen in den Augen, weinend. Und er erzählt davon, wie er diese Belagerung erlebt hat. Er war in Jerusalem, als Jerusalem belagert wurde von den Babyloniern. Und er hat die schrecklichen Dinge gesehen, die damals passiert sind. Er hat zum Beispiel gesehen, wie die Priester und Propheten erschlagen im Tempel liegen, also einfach tot da herumliegen. Er hat erlebt, dass in der Belagerungszeit wegen der Hungersnot Frauen ihre eigenen Kinder gegessen haben, und Jerusalem weint in diesen Klageliedern. Und dann werden die Überlebenden, also die, die übrig geblieben sind, die, die das erlebt haben, in den Klageliedern steht dann überall, also wenn ihr das mal liest, überall liegen Erschlagene, die Jungen und die Alten, die Jugendlichen, die Starken, die Frauen, die Männer, alle liegen in den Straßen einfach so rum, diese Leichen. Und Jeremia erlebt das und er schreibt davon und er weint, es ist unsagbar traurig darüber. Und jetzt die Überlebenden, die übrig gebliebenen, die werden verschleppt als Kriegsgefangene, weg von allem, was sie kennen, weg von den Gräbern, zum Beispiel von ihren Kindern, weg von den Gräbern ihrer Eltern, weg von den Gräbern ihrer Geschwister oder Ehepartner in ein fernes Land. Und dort sagt man ihnen, jetzt dürft ihr hier leben. Wir sind doch großzügig, oder? Und als sie dort so zerschlagen und misshandelt ankommen, singen sie ein trauriges Lied. Oh, das ist aus den Klageliedern, einfach, dass wir sehen hier. Ein trauriges Lied, und zwar den Psalm 137. Und zwar, sie singen, an den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Und ich glaube, wir können verstehen, also ich habe das jetzt nur ganz kurz zusammengefasst, die haben das erlebt. Also das waren ihre Verwandten, ihre Kinder, ihre Eltern, ihre Großeltern, ihre Ehepartner, die da so hingerichtet wurden und so schrecklich umkamen. Und sie sagen, wir sitzen dort und weinten, wenn wir an Zion gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Lauten auf. Denn die uns dort gefangen hielten, forderten von uns, dass wir Lieder singen. Und unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien. Singt eins von euren Zionsliedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremdem Boden? Vergesse ich dich, Jerusalem, so erlahme meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich nicht an dich gedenke, wenn ich Jerusalem nicht über meine höchste Freude setze. Gedenke, Herr, den Söhnen Edoms, den Tag Jerusalems, wie sie sprachen, zerstört sie bis auf den Grund. Tochter Babel, du sollst verwüstet werden, wohl dem, der dir vergilt, was du uns getan hast, wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsengestein. Ich hoffe, wir können verstehen, woher dieses Lied kommt, woher diese heftigen Gefühle kommen, die da in diesem Lied zum Ausdruck gebracht werden. Das ist ein Gefühl von Menschen, die schreckliches Unheil und schreckliches Unrecht erlebt haben und die diesem Gefühl Ausdruck geben. Und das Gefühl, was sie haben, ist Zorn. Die sind zornig über das, was passiert ist, über dieses schreckliche Unheil, was passiert ist. Und ich hoffe, dass wenn ihr das liest, vor allem so den Schluss, dass das euch unangenehm ist, also wenn es euch nicht unangenehm ist, das, was da hinten steht, dann seid ihr gefährliche Menschen. Ich hoffe, dass ihr sowas nicht betet, so für die Leute, die so euch beleidigt haben, dann betet ihr so, hoffentlich zerschmettert man deine Kinder an den Felsen oder sowas. Aber die Frage ist, darf man sowas überhaupt beten? Also was der da betet? Also ist das überhaupt in Ordnung, sowas zu beten? Ist das Und jetzt könnte man sich so verschiedene Antworten überlegen. Ist das überhaupt ein Psalm, der für uns ist? Also vielleicht so die anderen Psalmen, die sind alle für uns, die dürfen wir auch beten. So, wenn wir traurig sind, dann suchen wir uns den Psalm, in dem Gott uns in unserer Traurigkeit begegnet und wo er uns dann hilft, in dieser Traurigkeit, das damit richtig umzugehen, diese Traurigkeit angemessen vor Gott zu bringen und dann da rauszukommen. Also diese Psalmen, die sind in Ordnung. Und dann so die anderen Psalmen, da wo es dann um andere Sachen geht, die sind auch in Ordnung. Aber der Psalm, nee, das beten wir heute nicht mehr. Vor allem wir so im Neuen Testament. Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde, segnet, die euch fluchen, betet für die, die euch verfolgen. Und das passt hier eigentlich nicht rein, oder? Wir werden uns so ganz zum Schluss nochmal dieser Frage zuwenden. Aber bevor wir das jetzt machen, wollte ich so eine Gegenüberstellung machen von so zwei Extremen. Und zwar gab es die Charleston Church in Amerika, eine kleine Gemeinde von Schwarzen. Und die hatten ganz normal Bibelstunde an einem Mittwochabend, so anständig Mittwochabend, so wie wir das auch machen. Und in diese Bibelstunde kamen verschiedene Leute und dann kam auch ein Weißer hinein. Und der hat auf einmal eine Waffe rausgezogen und hat angefangen, die Leute zu erschießen. So viele, wie er konnte, hat er alle erschossen. Und da gab es dann viele Opfer. Und in den Tagen danach ist was Interessantes passiert. Und zwar, da ist was Interessantes passiert. Und zwar bei der Anhörung, wo es darum ging, was der Mann da gemacht hat, da spricht die Tochter von einem der Opfer. Und sie sagt, ich werde nie wieder mit ihr sprechen, mit ihrer Mutter, die 70-jährige Ethel Lenz. Ich werde nie wieder mit ihr sprechen. Ich werde sie nie mehr umarmen können. Aber ich vergebe dir. Du hast mir etwas Wundervolles weggenommen, sagt Lenzes Tochter unter Tränen. Es schmerzt mich. Du hast so vielen Menschen wehgetan. Möge Gott dir vergeben. Das war damals überall, auch in allen Zeitungen, und alle haben sich darüber ausgelassen. Und es gab auch Proteste gegen diese Aussagen. Also die Leute haben gesagt, sowas darf man doch nicht sagen. Und das Interessante war, die meisten in der Gemeinde, die meisten Familien aus dieser Gemeinde, die haben etwas Ähnliches gesagt. Sie sind auf eine ähnliche Art und Weise mit diesem Mörder umgegangen. Sie haben ihm Vergebung gewünscht. Sie haben ihm gewünscht, dass er sein Leben mit Gott wieder in Ordnung bringt. Und sie haben ihm gesagt, wir werden nicht gegen dich sein, sondern wir werden für dich sein, wir werden für dich beten. Sogar kirchliche Vertreter haben gesagt, das darf man so nicht machen. Also das ist nicht in Ordnung. Da kommen dann so psychologische Aussagen hier, die unterdrücken das nur und das ist nicht richtig und so darf man nicht sein und dieses alles. Aber wisst ihr, wir wissen, wer ihr Vorbild war. Unser Herr Jesus, als er sein Kreuz getragen hat, hat er genau das Gleiche gesagt. Da hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann, wenn wir dann weiterlesen in der Apostelgeschichte, lesen wir von Stephanus. Stephanus nimmt sich Jesus genauso zum Vorbild. Und als er gesteinigt wird, als er mit Steinen totgeworfen wird, da fällt er auf die Knie, schaut zum Himmel hoch und er ruft zum Himmel und sagt, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Das ist das Vorbild, das wir Christen haben. Das ist das Vorbild, das wir Christen haben, wie wir mit Unrecht umgehen können. Das ist die eine Seite, wie wir mit Unrecht umgehen können. Wir handeln nach dem Vorbild Jesu, nach dem Vorbild des Neuen Testaments. Gleichzeitig gibt es auch noch eine andere Seite. Wie kann man noch mit Unrecht umgehen? Ich glaube, ihr seid mit mir einig, dass das, wie die es gemacht haben, dass das eine gute Sache ist. Also wenn es das nach dem Vorbild Jesu ist, dann ist es eine gute Sache. Gleichzeitig lesen wir etwas anderes. Und zwar, ich habe letztens eine Biografie gelesen von Paul Schneider. Und Paul Schneider, der war ein Pfarrer in Deutschland in der Zeit der Nazis. Und er landete wegen seinem Glauben im KZ. Die Nazis wollten ihn zum Schweigen bringen. Und weil er dort im KZ die Hakenkreuzflagge nicht gegrüßt hat, weil er gesagt hat, das ist Götzendienst, das macht er nicht, kommt er in einen Bunker mit den Dunkelarrestzellen und dort hat er ganz, ganz schreckliche Misshandlungen erlebt. Also das war schrecklich, was sie dort gemacht haben. Und er ist am Ende nur noch ein Gerippe. Die Arme sind geschwollen, grün und blau von Fesseln und Folter. Seine Beine Die Leute, die über ihn schreiben, sagen, das waren wie Elefantenbeine voll mit Wasser, weil sein Herz nicht mehr gescheit gearbeitet hat und alles. Und er ist dort in diesem Foltergefängnis und er lebt, wie die Gefangenen, die auch dort sind, zu Tode misshandelt werden. Und nicht nur misshandelt, sondern auch ermordet und alles mögliche Schreckliche, was dort passiert. Und die Frage ist, was ist die angemessene Reaktion darauf? Das ist Unrecht, was er dort erlebt, was er sieht. Und jetzt ist die Frage, was ist die richtige Reaktion auf dieses Unrecht? Und in seiner Biografie lesen wir dann hier über Paul Schneider. Ich mache einen Teil noch kurz vor diesem Teil, und zwar einfach, damit wir ein Gefühl haben. Und zwar im KZ war es ja so, die mussten morgens immer Appell stehen. Es war auch eine Quälerei für die Gefangenen, die waren mangelernährt, mussten den ganzen Tag arbeiten. Und dann hat man sie oft dort so Appell stehen lassen. Ein paar Stunden mussten sie dort stehen, in der Kälte, im Regen, im Schnee, egal wie, mussten sie dort stehen. Einfach, das war eine Quälerei. Und dann steht hier, an den höchsten Festtagen erzönte während der Stille des Abzählens, also als sie dort alle auf dem Appellplatz stehen, plötzlich die mächtige Stimme Pfarrer Schneiders durch die dumpfen Gitter des ebenerdigen Bunkers. Er hielt wie ein Prophet seine Festtagspredigt, das heißt, er versuchte, sie zu beginnen. Am Ostersonntag zum Beispiel hörten wir plötzlich die mächtigen Worte, so spricht der Herr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann mehr als einige Sätze konnte er nie sprechen. Dann klatschten schon die Prügel der Bunkerwächter auf ihn nieder oder ein Faustschlag zerschmetterte seinen zermarterten Körper in eine Ecke des Bunkers. Mit seinem starken Willen, seiner unbeugsamen Härte wurde auch brutale Gewalt nicht fertig. Mehr als einmal schleuderte er dem gefürchteten Lagerkommandanten den furchtbaren Vorwurf ins Gesicht. Und jetzt, das ist der Teil, auf den es mir ankommt. Das ist das, was dieser Paul Schneider jetzt macht. Er sagt, Sie sind ein Massenmörder und ich klage Sie an vor dem Richterstuhl Gottes. Ich klage Sie an des Mordes an diesen Häftlingen und erzählte ihm die Namen der Opfer auf, die in den letzten Wochen ihr Leben lassen mussten. Das, was Paul Schneider hier macht, ist es recht, dass er hier so zornig ein Gericht heraufbeschwört? Das, was er hier dem Lagerkommandanten wünscht, ist, dass er von Gott gerichtet wird. Wir haben ja gerade eigentlich das gegenteilige Zeugnis gesehen, oder? Wie Stephanus sagt, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Oder Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und jetzt steht Paul Schneider hier, wegen seinem Glauben an Jesus im Gefängnis, und er redet irgendwie, jetzt mal ehrlich, ganz anders, oder? Er ruft hier voller Zorn ein Gericht über diesen Lagerkommandanten aus. Darf man auf diese Weise zornig sein? Darf man das? Wisst ihr, ich möchte ein Beispiel lesen aus der Apostelgeschichte, und zwar aus der Offenbarung, Offenbarung Kapitel 6, die Verse 9 und 10. Da steht, jetzt brach das Lamm das fünfte Siegel auf und ich sah unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Und laut riefen sie, Gott, du Heiliger und wahrhaftiger Herrscher, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die unser Blut vergossen haben? Wann wirst du sie dafür zur Rechenschaft ziehen? Also wir sehen hier diese Leute, die dort im Himmel sind, eindeutig gläubige Menschen. Nicht einfach nur gläubig, sondern Menschen, die für ihren Glauben mit dem Leben bezahlt haben. Also die waren wirklich gläubig. Und das waren nicht irgendwie, ja gut, die waren nicht so christlich, so wie wir würden halt vergeben, die sind halt nicht so christlich. Nee, das sind echte Gläubige, die dort im Himmel vor dem Lamm Gottes stehen, vor dem Lamm, das sie mit seinem Blut erkauft hat und die dort rufen vor dem Thron Gottes und sagen, Herr, wir wollen Gerechtigkeit. Wir fordern, dass du bestrafst diejenigen, die uns so etwas Böses angetan haben. So wie Paul Schneider eigentlich. Schaut mal, wenn wir das so nehmen, und ich kann das einfach nur so sagen, es ist beides richtig. Wir stehen in einer Art Spannungsfeld hier. Diese Forderung nach Gerechtigkeit und Zorn ist eigentlich genau das. Zorn, ich habe mir die Definition mal angeschaut und ich glaube, in der Bibel ist es auch genau so. Zorn bedeutet, man fordert Sühnung für Unrecht. Das ist Zorn. Der Zorn Gottes ist nichts anderes. Da ist Unrecht. Und dieses Unrecht, das fordert eine Sühnung. Und dieses Fordern von Sühnung, das ist Gottes Zorn. Und auch wir, wenn wir auf rechte Weise zornig sind, dann fordern wir einen Ausgleich für Unrecht. Wir fordern, weil Unrecht geschehen ist, fordern wir, dass es wieder gut gemacht wird. Das bedeutet Zorn. Und jetzt, wenn wir das so lesen, sehen wir, dass dieser Zorn in der Bibel nicht als falsch dargestellt wird. Im Alten Testament nicht und im Neuen Testament auch nicht. Der Zorn Gottes ist sowieso immer richtig. Aber auch hier dieser Zorn, die Forderung nach Gerechtigkeit, die ist nicht falsch. Ich glaube, ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist wie so ein Spannungsfeld zwischen Gerechtigkeit und Gnade. Und ich weiß nicht, ob wir dieses Spannungsfeld so richtig versöhnen können, weil wisst ihr, beides ist ja gut. Gerechtigkeit ist was Wunderbares. Aber gleichzeitig ist Gnade doch das, was uns rettet, oder? Gnade ist doch das Schöne, was unser Leben wieder lebenswert gemacht hat, was uns den Himmel gesichert hat. Aber wir müssen uns immer einer Sache bewusst sein, und das ist mir immer wieder so ganz wichtig, dass ich Gottes Vergebung bekomme, dass Gott mir Liebe schenkt, das ist nicht gerecht, das ist Gnade. Ich habe es nicht verdient. Wenn ich es verdient hätte, dann wäre es gerecht, dass ich es bekommen würde. Aber ich habe es nicht verdient. Eigentlich, wenn man kann es auf eine andere Art und Weise sagen, man kann sagen, Gnade ist eigentlich ungerecht. Weil Gnade gibt einem Menschen das, was er nicht verdient hat. Das, was ihm nicht zusteht, das bekommt er. Und dieses Spannungsfeld, glaube ich, das werden wir nie so richtig auflösen können. Und deswegen beißt sich das so. Deswegen, wenn wir das hier lesen in Offenbarung, ich tue mir jetzt auch immer noch schwer mit diesen Worten, die sie da rufen. Aber nichtsdestotrotz rufen sie diese Worte. Und es sind die Erlösten Gottes. Vom Blut des Lammes erkauft und bezahlt, die für den Glauben gestorben sind und die dort im Himmel vor dem Thron Gottes stehen und die genau diese Worte rufen. Und Gott tadelt sie nicht, sondern Gott sagt, ja, das wird so sein. Es wird ein gerechtes Gericht geben und die Böses getan haben, die werden dafür bezahlen. Das war einfach jetzt mal so ein kleiner theoretischer Abriss und so eine Einleitung eigentlich. Jetzt aber die Frage, was passiert jetzt mit uns? Also wir erleben Unrecht, was jetzt? Wie soll das jetzt aussehen? Also können wir uns das jetzt aussuchen, wie wir reagieren? Also wir dürfen zornig sein und das Gericht über alle, die unsere Feinde heraufbeschwören, oder wir vergeben denen. Wie machen wir das? Und ich würde gerne den Psalm 37 dafür benutzen, und zwar der Psalm 37 spricht davon, und wir beschränken uns einfach auf die ersten 9 Verse, weil der Psalm sich sehr stark wiederholt. Also er sagt es auf viele verschiedene Art und Weise, mit verschiedenen Worten. Aber im Endeffekt finden wir die Essenz eigentlich schon direkt am Anfang. Und zwar die Verse 1 bis 9. Psalm 37, die Verse 1 bis 9. Ein Psalm von David. Erzürne dich nicht über die Bösen und ereifere dich nicht über die Übeltäter. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vertrau auf den Herrn, tu Gutes, wohne im Land und übe Treue. Und hab deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn. Warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus, denn die Übeltäter werden ausgerottet. Die aber auf den Herrn harren oder warten, werden das Land erben. David schreibt dieses Lied für Menschen, denen das Unrecht untragbar wird, die Unrecht anschauen und vielleicht auch Unrecht selber erleben, denen man selber Unrecht antut. Und David schreibt diesen Psalm, und ich glaube, er ist qualifiziert, diesen Psalm zu schreiben. Er hat selber sehr viel Unrecht erlebt. Er wurde von Saul auf böse Weise verfolgt, obwohl er ihm nie was Böses wollte. David hat sich so bemüht, Saul immer nur Gutes zu tun, und Saul hat die ganze Zeit immer nur mit Schlechtem geantwortet. Und David schreibt diesen Psalm für Menschen, die sagen, ich halte das nicht mehr aus. Ich stehe ohnmächtig vor diesem Unrecht und ich sage, Gott, siehst du das nicht? Kannst du daran nicht irgendwas ändern? Das ist doch nicht richtig. Das kann doch nicht sein, dass der Böses tut und einfach damit davonkommt. Und so kommt dieser Psalm hier und der hilft uns jetzt. Mein erster Punkt ist, das Unrecht, das geschieht, muss unseren Zorn hervorrufen. Und das ist etwas, ja, das stelle ich jetzt erstmal so als These in den Raum. Unrecht, wenn Unrecht geschieht, muss das angemessenen Zorn in uns hervorrufen. Grundsätzlich lesen wir in der Bibel, dass Unrecht immer Gottes Zorn hervorruft. Gott ist immer zornig über Unrecht. Wenn zum Beispiel im Alten Testament, wenn die Witwen und Waisen übervorteilt werden, also wenn die Reichen und Mächtigen sich auf die Schwachen unterdrücken, dann wird Gott zornig. Und er schickt dann die Propheten und die Propheten sagen dem Volk, weil ihr den Witwen und Waisen Unrecht getan habt, weil ihr die Schwachen unterdrückt habt, deswegen bin ich zornig über euch und mein Gericht kommt über euch. Also wenn Unrecht geschieht, dann ist Gott zornig. Dann wird Gott zornig. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Zorn bedeutet, Unrecht muss wieder gesühnt werden. Der Böse muss für das, was er Böses getan hat, bezahlen. Und diese Forderung, das Gefühl, was mit dieser Forderung zusammengehört, dieses Gefühl, das ist Zorn. Wisst ihr, das Interessante ist, das ist nicht nur im Alten Testament so, sondern sogar bei Jesus sehen wir das. Und zwar Jesus, ein Beispiel hier aus Markus 3, die Verse 2 bis 5. Da steht, da passiert Folgendes, und zwar sie lauerten Jesus auf, ob er ihn, also so einen Mann, am Sabbat heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Und Jesus spricht zu dem Menschen, der die verdorrte Hand hat, steh auf und tritt in die Mitte. Und er spricht zu ihnen, darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Darf man Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen. Und indem er sie ringsumher mit Zorn ansah, betrübt wegen der Verstocktheit ihres Herzens, sprach er zum Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, seine Hand wurde wieder gesund wie die andere. Jesus ist hier zornig. Ausdrücklich. Warum ist Jesus zornig? Jesus ist zornig, weil da ein Mensch ist, der sein Leben lang leidet mit dieser verdorrten Hand, mit dieser verkrüppelten Hand. Zu einer Zeit, in dem es keinen Behindertenausweis gibt und keine Vorteile für Behinderte, keine Gelder, die man bekommt oder so, sondern der sich sein Leben lang gequält hat, der ausgestoßen ist von der Gesellschaft als Behinderter, der wahrscheinlich keine Familie haben konnte und nichts. Und dieser Mann, der wird hier benutzt für politische Spielchen. Die wollen einfach nur Jesus eins auswischen. Es ist ihnen egal, wie es diesem Mann geht. Dieser Mensch ist ihnen egal. Und Jesus sieht dieses Unrecht und er ist zornig darüber. Der ist zornig darüber, dass Menschen so was Gemeines machen können. So eine Kaltherzigkeit. Und wenn wir Jesus ähnlich sind, wenn wir damals dort wären, und wir das mit beobachten würden, wisst ihr, was unsere richtige Reaktion auf dieses Ereignis sein müsste? Wir müssten auch zornig sein darüber. Wir müssten zornig sein darüber, dass Menschen sowas Gemeines tun können. Das ist richtig, dass wir zornig sind. Wir müssen sogar zornig sein, wenn Unrecht geschieht. Es ist sogar so, wenn wir nicht zornig sind, wenn Unrecht geschieht, dann läuft bei uns irgendwas falsch. Dann ist da irgendwas nicht in Ordnung bei uns. Dieser Zorn muss der Situation angemessen, den müssen wir bei uns der Situation angemessen empfinden. Wisst ihr, das ist natürlich so, also wenn jetzt mich jemand beleidigt, dann kann ich schon so ein bisschen zornig sein, aber wenn ich es übertreibe, dann ist es irgendwie nicht so angemessen, also es ist nicht so passend. Also es ist schon ein Unterschied, ob jetzt da einfach nur so jemand etwas gemacht hat, was mir ein bisschen nicht gefallen hat und so, dann muss ich aufpassen, was ich da für Zorn habe. Nee, ich glaube, wir verstehen es schon. Der Zorn muss der Situation angemessen sein. Er muss der Situation entsprechen. Aber trotzdem, grundsätzlich ist Zorn nicht etwas Falsches. Wer Zorn nicht hat, der hat einen kaputten moralischen Kompass. Und so ist das. Jetzt ist es aber so, dass wenn wir den Psalm lesen, also dem Psalm, die Verse 1 bis 9, dann sehen wir, dass da immer wieder, zum Beispiel im Vers 1, da kommt, reg dich nicht auf über die Bösen. Warte, ich mache den hier nochmal. Erzürne dich nicht über die Bösen. Reg dich nicht auf über die Bösen in einer anderen Übersetzung. Oder im Vers 8. Steh ab vom Zorn. Lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Und dann im Vers 9 wieder. Also im Vers 8. Steh ab vom Zorn. Erzürne dich nicht. Also immer wieder steht jetzt hier dieses. Also das bedeutet, wenn wir die Bibel lesen, eigentlich Zorn ist angemessen. Aber gleichzeitig lehrt uns hier der Psalm etwas. Und zwar sagt er, wenn der Zorn da ist bei dir, dann sollst du von ihm ablassen. Du sollst ihn loswerden. Also du sollst ihn nicht behalten. Und die Frage ist, warum? Warum sollen wir keinen Zorn behalten, wenn er doch gerecht ist? Wenn er doch völlig richtig ist und völlig angemessen. Da sind böse Menschen, die haben böse Dinge getan. Und ich bin zu Recht zornig. Warum muss ich dann diesen Zorn laut diesem Psalm versuchen loszuwerden? Und der Psalm gibt uns eine Begründung, und zwar im Vers 8. Da steht, steh ab vom Zorn, lass den Grimm, erzürne dich nicht. Warum? Es entsteht nur Böses daraus. Es entsteht nur Böses daraus. Der Psalm verurteilt nicht den Zorn an sich. Der Psalm ist viel feiner. Der Psalm sagt uns, er möchte uns warnen vor dem Zorn. Denn auch wenn unser Zorn völlig angemessen und richtig ist, hat unser Zorn ein riesiges Problem. Er führt nur zum Bösen. Mit den Worten des Psalms hier. Jakobus im Neuen Testament schreibt uns eigentlich genau das Gleiche. Jakobus sagt, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Der Zorn eines Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir zornig sind, sagt Jakobus, und wir aus diesem Zorn heraus handeln, dann sind wir nicht in der Lage, das auf eine faire und auf eine gerechte Art und Weise zu machen, sondern wir werden, wenn wir aus unserem Zorn heraus handeln, immer böse handeln. Wir werden nicht Gottes Gerechtigkeit tun. Und Jakobus ist eindeutig. Also er sagt nicht, der Zorn des Menschen macht meistens nicht das Richtige. Nee, das sagt er nicht. Er sagt, der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wenn wir zornig sind, werden wir unfair und ungerecht. Dann handeln wir selber Unrecht. Und das ist die große Gefahr. Und deswegen sagt der Psalm hier, lass den Zorn, werde ihn los, lass ab davon, steh ab davon. Gott ist anders als wir. Gott ist in der Lage, zornig zu sein und diesen Zorn fair und gerecht auf die Bösen zu ergießen. Er ist als einziger in der Lage, das auf eine gute, auf eine faire und eine gerechte Art und Weise zu machen. Aber wir können das nicht. Der Zorn in unseren Herzen, das ist so wie, wenn wir so ein Kleinkind haben und das hat so eine brennende Dynamitstange in den Händen. Dynamit ist nichts Schlechtes. Dynamit ist sehr nützlich. In vielen, auf dem Bau oder so braucht man das oder im Tiefbau irgendwo. Dynamit ist etwas Gutes und Nützliches, aber in den Händen eines Kleinkinds ist es einfach nur eine tödliche, schreckliche Gefahr. Und das hat eigentlich in den Händen eines Kleinkinds nichts zu suchen. Und so ist das mit Zorn in unserem Herzen. Zorn, sogar wenn er recht ist, sogar wenn er gut ist, sogar wenn er angemessen ist, sind wir nicht dazu in der Lage, damit umzugehen. Wie ein Kleinkind mit so einem Dynamit nichts anfangen kann. Das wird einfach nur selber draufgehen und die Leute, die außen rum sind, werden auch sterben. So ist das mit unserem Zorn. Unser Zorn, der zerstört die Menschen um uns herum und der zerstört auch uns selber, wenn wir nach unserem Zorn handeln. Und deswegen diese Aufforderung in dem Psalm. Deswegen sagt der Psalm die ganze Zeit, lass ab davon. Erzürn dich nicht. Behalte diesen Zorn nicht in deinem Herzen. Im Epheserbrief zum Beispiel, da gibt es diese Aufforderung, und zwar Epheser Kapitel 4, Vers 26, zürnt ihr, also da steht, da sagt Paulus, wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Und wir merken wieder, genau wie im Rest der Bibel, der Zorn wird nicht verurteilt. Der Zorn ist nicht falsch, grundsätzlich. Der kann angemessen sein. Aber wenn man zornig ist, dann soll man nicht sündigen. Und Paulus schreibt uns im Epheserbrief noch ein bisschen mehr. Er sagt, zürnt ihr, dann sündigt nicht. Und dann sagt er, die Sonne soll nicht untergehen über eurem Zorn. Der Zorn bringt so eine große Gefahr mit sich, dass die Aufforderung so ganz konkret lautet, die Sonne darf nicht über deinem Zorn untergehen. Wenn du zornig bist, das mag angemessen sein, dann schau, dass dein Zorn aufhört, bevor die Sonne untergeht. Also so als Merkregel. Länger als ein paar Stunden geht nicht. Länger als ein paar Stunden zornig sein ist gefährlich und destruktiv. Und das ist das, was ich glaube, warum Paulus uns das hier so sagt. Wer länger als eine kurze Zeit, und das bedeutet nicht einige Tage, sondern nur ganz, ganz kurz, wer länger als diese ganz kurze Zeit zornig ist, der handelt gefährlich und der handelt destruktiv für sich selber und für alle Menschen, die um uns herum sind. Also der Fazit aus diesem Punkt ist, und das, was ich möchte, dass wir verstehen, ist, Zorn ist angemessen. Vielleicht erlebst du Unrecht, das dich zornig macht. Vielleicht tut jemand dir Unrecht und das macht dich zornig. Und ich meine jetzt nicht mal nur die großen Sachen, also dass jemand uns umbringt und so, das hat hier keiner erlebt von uns. Aber es gibt auch kleine Sachen, wo jemand Unrecht tut. Wenn jemand schlecht über dich redet hinter deinem Rücken, dann macht dich das zornig. Und weißt du, das Gute oder die Erleichterung ist, das ist keine Sünde, wenn wir zornig sind. Weil wenn Unrecht geschehen ist, dann muss dieses Unrecht wieder gut gemacht werden. Es muss wieder in Ordnung gebracht werden, irgendwie. Und das, was wir fühlen, ist, dass hier etwas aus dem Gleichgewicht gebracht wurde. Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung, dass Lügengeschichten über mich verbreitet werden oder über dich. Und deswegen ist der Zorn richtig und angemessen. Vielleicht erleben wir das auch in ganz kleinen Situationen, wenn unsere Kinder uns anlügen oder von uns was klauen oder so, Kleinigkeiten. Oder wenn wir mit unserem Ehepartner, wenn der uns Unrecht behandelt, dann kommt vielleicht auch Zorn auf. Und dieser Zorn an sich ist nicht falsch. Die Frage ist, also natürlich muss er angemessen sein. Also wir können nicht wegen jeder Kleinigkeit dann immer gleich zornig sein. Also da muss schon ein angemessener Rahmen da sein. Aber Zorn ist manchmal die einzig richtige Reaktion auf Unrecht. Trotzdem, und das ist das, was wir uns bewusst sein müssen, trotzdem, Zorn ist gefährlich. Zorn zerstört uns. Wenn der Zorn deine Gedanken und dein Herz länger als ein paar Stunden beherrscht, dann wird er gefährlich. Du bist nicht dafür gemacht, auf Dauer zornig zu sein. Selbst der allergerechteste und wirklich angemessene Zorn wird dich ganz sicher zum Bösen verleiten. Du wirst sündigen, wenn du dem Zorn Raum gibst. Egal, ob er gerechtfertigt ist oder nicht. Und ich habe immer wieder Diskussionen mal gehabt mit so Menschen, die haben immer gesagt, es gibt einen gerechten Zorn und einen ungerechten Zorn. Und dann wollten sie immer wissen, was ist der gerechte Zorn? Wisst ihr, warum die Menschen das immer wissen wollen? Weil sie denken, wenn ich einen gerechten Zorn habe, also der gerecht ist und angemessen, dann darf ich an ihm festhalten. Und die Leute wollen an diesem Zorn festhalten. Aber es gibt keinen Zorn, an dem du festhalten darfst. Egal welcher Zorn, du musst ihn immer loswerden. Immer. Weil er dich immer zum Böses tun verleitet. Und dann einfach nur so als Ausblick für uns, Zorn, der lange im Leben ist, der wird immer zu Bitterkeit. Zorn, der länger ist als ein paar Stunden, der wird immer zu Bitterkeit verwandelt. Wenn du dich viele Monate und Jahre daran erinnerst, was andere dir Falsches gemacht haben, dann bist du wahrscheinlich ein Mensch, der seinen Zorn nicht loswerden kann. Der Zorn nistet sich bei dir ein und die Bibel nennt das Verbitterung. Wisst ihr, und wir denken dann immer, ja, aber ich hasse den Menschen ja nicht. Ja, aber der Zorn, den du hast, das ist dieses Gefühl, da ist was aus dem Lot geraten. Da ist Unrecht geschehen und das wurde nicht in Ordnung gebracht. Und dieses Gefühl, dass es dich so drückt über lange Zeit, das ist Zorn. Die Forderung nach Gerechtigkeit, das ist Zorn. Und wenn dieser Zorn nach Monaten noch da ist oder nach Jahren noch da ist, wenn du diese Forderung nicht zur Ruhe bringen kannst in gewisser Weise, dann ist das Verbitterung. Die Bibel nennt es Verbitterung, Bitterkeit. Die hat mal so geguckt, der hat mir damals mal das hier weggenommen. Ah, guck mal, die haben mich damals angelogen, die haben mich nicht eingeladen. Also ganz bewusst nicht, das war richtig gemein. Und wenn man sich an solche Sachen erinnert, einfach nur damit wir uns dessen bewusst sind, das ist Bitterkeit, das ist Zorn, den man im Herzen gelassen hat, wo man nicht getan hat, was der Psalmschreiber hier schreibt. Unrecht, das geschehen ist und du pochst auf dein Recht, dass es wieder in Ordnung gebracht wird. Das ist sozusagen der erste Punkt. Jetzt kommt aber der zweite Punkt. Was ist die Lösung? Wie können wir denn jetzt Zorn angemessen loswerden? Also wenn Zorn doch angemessen und richtig ist, wenn er gerecht ist, erstmal ist die Frage, wieso sollen wir ihn überhaupt loswerden? Also ich meine, das ist doch richtig. Warum sollten wir ihn überhaupt loswerden? Im ersten Punkt haben wir schon gesagt, das ist gefährlich, weil er uns zum Böses tun bringt. Am Anfang sind wir nur die Opfer, denen etwas Böses getan wird, aber der Zorn macht uns zu Tätern. Das sieht verschieden aus, vielleicht nicht so schlimm wie die anderen, aber das macht uns zu Tätern. Also, was ist jetzt die Lösung? Wie kann jetzt dieses Unrecht, das muss doch erst in Ordnung gebracht werden, das, was aus dem Lot geraten ist, muss doch jemand die Waage wieder ins Gleichgewicht bringen. Wisst ihr, es reicht nicht, dass man den Leuten, die Unrecht erlebt haben, sagt, Schwamm drüber, vergiss es einfach, denk nicht mehr daran. Das ist nicht der richtige Weg, weil es ist ja ein tatsächliches, echtes Unrecht, was da passiert ist. Es ist wirklich etwas Böses passiert. Jemand hat wirklich gelogen, jemand hat dir wirklich was weggenommen. Und dann kann man nicht einfach sagen, vergiss es einfach, denk nicht mehr daran. Das ist nicht der richtige Weg. Ich glaube, tatsächlich versuchen wir das oft so. Wir glauben, das wäre so unsere christliche Pflicht, oder? Wir versuchen das einfach zu vergessen. Wir können es nicht in Ordnung bringen, wir wollen jetzt auch keine große Szene machen und so, und dann versuchen wir einfach so, das verschwinden zu lassen. Aber das ist nicht der richtige Weg, zum Glück nicht. Und Gott fordert es von uns auch nicht. Wenn wir den Psalm hier lesen, dann fordert Gott von uns etwas anderes. Gott möchte uns einen anderen Weg führen, einen besseren Weg. Nicht einfach vergessen, nicht sich selber rächen, sondern einen anderen Weg. Der Psalm sagt uns hier immer wieder etwas, und ich hoffe, das ist euch aufgefallen. Die ganze Zeit kommt es hier. Da sagt er hier im Vers 3 zum Beispiel, vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Vertraue auf ihn, dann wird er es vollbringen. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn und er wird handeln. Er wird deine Gerechtigkeit hervorkommen lassen wie das Licht und er wird dein Recht hervorkommen lassen wie den Mittag. Und dann hier im Vers 7, vertraue still auf den Herrn und warte auf ihn, dass er handelt. Wenn uns Unrecht geschieht, dann ist das schlimm, es ist keine Kleinigkeit. Und dein Zorn ist angemessen, dann geh zum Herrn und leg diese Forderung nach Strafe vor seine Füße. Der Psalm erinnert uns daran, dass Gott ein gerechter Richter ist und dass Gott sehr wohl weiß, wie man ein faires und ein gerechtes Gericht fällt. Gott wird Unheil niemals ungesühnt lassen. Ich glaube, das ist uns oft nicht bewusst. Ist euch das bewusst? Gott wird niemals auch nur das kleinste Unrecht, das getan wurde, ungesühnt lassen. Niemals. Das wird niemals passieren. Die allerkleinste Kleinigkeit, wenn mein Kind sich Süßigkeiten aus dem Schrank klaut und weiß, es darf es nicht. Wisst ihr, das ist Unrecht. Und Gott ist zornig auch über dieses Unrecht. Wir Menschen, wir verstehen das nicht. Wir sagen, ja, das ist ja eine Lappalie, das ist ja eine Kleinigkeit. Wir vergessen das schnell. Gott vergisst es nicht. Bei Gott steht es dort in dem Buch. Und es bleibt dort für immer. Das kann nicht einfach ausgelöscht und ausradiert werden. Das bleibt dort. Und jemand wird für diese Kleinigkeit, für die Gummibärchenpackung, die geklaut wurde, jemand wird dafür bezahlen, weil es ist ein Unrecht. Es ist etwas aus dem Gleichgewicht geraten und dieses muss bezahlt werden. Die Frage ist natürlich, wer wird es bezahlen? Wird es mein Sohn bezahlen, der das geklaut hat? Oder wird es das Lamm am Kreuz bezahlen mit seinem Blut? Aber bezahlt werden muss es. Und wir müssen uns das vorstellen, am Ende vor dem letzten Gericht, vor dem weißen Thron, wird jeder Mensch rausgerufen und dann werden auch diese Sachen gesagt. Dann wird gesagt, hier, du hast deinen Klassenkameraden verachtet, weil er nicht so gut lesen konnte. Und dafür musst du bezahlen. Du hast deine Klassenkameradin ausgelacht, weil sie nicht solche coolen Schuhe hatte wie du. Und dafür musst du bezahlen. Für uns sind das Kleinigkeiten. Wir sagen, das ist kleinlich. Aber Gott sagt, nein, ich bin ganz genau. Ich bin fair und gerecht. Jede Träne, die vergossen wurde auf dieser Welt, die werde ich bezahlen lassen. Ihr werdet alle bezahlen für das, was ihr getan habt. Und das ist es, was wir wissen müssen. Wenn uns Unrecht getan wird, dann müssen wir wissen, es gibt einen Richter, der dieses Unrecht bei sich aufschreibt und der es nicht vergessen wird. Niemals. Und der wird dieses Unrecht auf jeden Fall sühnen. Und deswegen dürfen wir von diesem Unrecht loslassen. weil er dieses er nimmt es und er sagt, ich bringe das in Ordnung. Das, was aus dem Gleichgewicht geraten ist, ich bringe es in Ordnung. Und jetzt ist aber die große Frage, wir haben jetzt zwei Wege. Entweder vertrauen wir Gott und sagen, Gott, ja, stimmt, du machst es ja auch besser als ich, nimm du das. Ich habe hier diesen Zorn, die Forderung nach Gerechtigkeit, das Böse, was mir angetan wurde. Und ich will, dass das wieder in Ordnung gebracht wird. Und Gott sagt, gib's mir, ich mach's. Ich bring's in Ordnung. Die Frage ist, wirst du es behalten? Wirst du versuchen, es selber in Ordnung zu bringen? Oder wirst du es abgeben? Und so gibt man seinen Zorn ab. Man vertraut ihn Gott an. Das ist das, was hier steht. Er sagt, vertraue auf ihn und er wird es vollbringen. Er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn und erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Der Psalm sagt, weißt du, warum du nicht zornig sein brauchst? Weil jemand anders für dich zornig ist. Weil es einen gerechten Richter gibt, der deine Sache in Ordnung bringt. Wisst ihr, wir sind oft, wenn wir uns an unserem Zorn festhalten, und ich meine, ich kenne das ja von mir selber und ich glaube, ihr seid da auch nicht anders. Uns wurde dieser Zorn angetan und wir sagen, der kann doch nicht damit davonkommen. Und wir schauen ihn uns an und der kommt damit davon. Mit all dem, was er getan hat, mit den ganzen Lügen und so. Und jetzt geht es ihm sogar noch gut, besser als uns. Wir bezahlen den Preis für seine bösen Taten. Und da sind wir dann nicht bereit, loszulassen. Wir wollen das festhalten. Wir wollen das in Ordnung bringen. Und vielleicht trauen wir uns nicht, das in Ordnung zu bringen. Das sieht bei jedem anders aus. Manche, die werden dann wütend. Die gehen dann hin und schlägern sich oder machen sonst irgendwas. Manche behalten den Zorn, den gleichen Zorn. Und das ist innen drin so. Das wird Bitterkeit. Und jedes Mal, wenn sie den sehen, denken sie, so einer, was der getan hat, das werde ich nie vergessen. Mit dem rede ich nicht mehr. Und dann macht man das auf so eine Art und Weise. Oder dann, egal wie man das macht, solange wie man den Zorn in seinem Herzen behält, solange bleibt da diese Bitterkeit. Und diese Bitterkeit, die wird uns auf jeden Fall umbringen. Die wird unser Leben zerstören. Und nicht nur unser Leben, sie wird auch das Leben von all den Menschen um uns herum zerstören. Diese Bitterkeit wird aus mir einen bitteren Menschen machen. Und obwohl nur er mir Unrecht getan hat, werde ich ungeduldig werden mit meinen Kindern. Ich werde genervt sein mit meiner Frau, weil diese Bitterkeit in meinem Herzen da ist. Es ist wie dieser Dynamit und ich wollte ihn unbedingt behalten. Ich wollte unbedingt diese brennende Dynamitstange behalten, weil ich gedacht habe, ich kann besser auf sie aufpassen als Gott. Und dann geht sie mir in den Händen, explodiert sie mir und sie zerstört mich und sie zerstört alle Menschen, die um mich herum sind. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Du hast die Wahl. Wem vertraust du deinen Zorn an? Wem vertraust du das Gericht an über den Menschen, der dir Böses getan hat? Lässt du los und gibst es Gott und sagst, du bist gerecht und machst es? Oder machst du es selber? Im Neuen Testament gibt es dazu auch einen Vers, der das sehr schön zusammenfasst. Und zwar im Römerbrief, da schreibt Paulus, ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Also wir sehen hier, das ist genau der gleiche Gedanke hier im Neuen Testament, im Römerbrief. Genau dasselbe wie in dem Psalm. Da geht es nicht darum, dass es ungerecht wäre, der Zorn. Da geht es nur darum, Gott sagt, hey, gib mir Raum. Lass mich Gerechtigkeit schaffen. Ich werde Rache üben. Ich werde das Gleichgewicht wiederbringen. Und dann sagt er, und dann geht es hier weiter, wenn dein Feind Hunger hat, du hast auch eine Aufgabe. Gott übernimmt die Aufgabe des Richters, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen, wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und das ist sozusagen dann der dritte Schritt. Als erstes der Zorn, und der ist angemessen und richtig. Als zweites Gott diesen Zorn anvertrauen. Und als drittes und letztes, da ist dieses Herrliche, das was nur Christen können, die Jesus kennen und die ihm den Zorn übergeben können, nämlich Gutes tun. Das ist der letzte Schritt. Wir Christen sind niemals Opfer. Wir bleiben nie Opfer. Die Menschen können Opfer sein dieser Welt. weil sie, ihnen wird Unrecht getan, dass die Waagschale wird aus dem Lot gebracht und dieses Unrecht schleppen sie ihr Leben lang mit. Und es wird zu Bitterkeit. Und diese Bitterkeit definiert ihr ganzes Leben. Sie sind immer Opfer und sie bleiben Opfer. Aber wenn wir Christen sind und wenn wir die Biografien lesen von den Christen, wie die herrlich gelebt haben, wie die im KZ gelitten haben oder in irgendwelchen anderen Lagern, wie sie Schreckliches erlebt haben und wie sie das Gericht darüber und den Zorn, den gerechten Zorn Gott abgeben konnten und wie sie mit Liebe darauf reagieren konnten, das war herrlich. Christen bleiben keine Opfer, sondern Christen leben ein Leben, das bewundernswert ist, nicht bemitleidenswert. Ich habe euch gerade eben die Biografie doch oder gerade eben aus der Biografie von Paul Schneider vorgelesen. Paul Schneider hat schrecklich gelitten. Der hat ein schreckliches Ende gefunden. Ist auf schreckliche Art und Weise gestorben, aber er wird von uns nicht bemitleidet. Weil das, was ihn definiert, ist nicht das Unrecht, was ihm passiert ist, sondern das, was ihn definiert, ist das, was er daraus gemacht hat. Das, wie er gelebt hat, das ist es. Und wir bewundern ihn für das. Wir bemitleiden ihn nicht. Das ist der große Segen, den wir als Kinder Gottes haben. Wir haben eine herrliche Aufgabe. Wir haben eine glorreiche Zukunft. Wir sind niemals zu bedauern und wir sind niemals zu bemitleiden. Sondern wir sind zu bewundern, wenn wir standhaft ausharren, wenn wir unseren Zorn an Gott übergeben und dann ein ganz neues Leben anfangen. Das wird ein mächtiges Zeugnis sein. Und ich schließe ab mit dem Psalm 37. Das könnt ihr dann selber lesen, wenn ihr eure Bibel aufmacht. Psalm 37, die Verse 37 bis 40, den Schluss von dem Psalm. Achte auf den Unschuldigen und schau auf den Unaufrichtigen, denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Die Übertreter werden allesamt vertilgt und die Zukunft der Gottlosen ist abgeschnitten, aber die Rettung des Gerechten, die kommt vom Herrn. Er ist ihre Zuflucht in Zeit der Not. Der Herr wird ihnen beistehen und er wird sie retten. Er wird sie retten vor den Gottlosen und er wird sie ihnen helfen, denn sie bergen sich bei ihm. Achtet genau auf diese Leute, die Unrecht erleben, die Kinder Gottes, die Unrecht erleben. Sie haben eine Zukunft, weil Gott für sie eintritt und weil sie sich an Gott festhalten. Genau, damit würde ich gerne abschließen und bitte euch, dass ihr aufsteht, dann werde ich beten und danach kommen wir zur Gebetsgemeinschaft. Herr Jesus, ich danke dir für die Vergebung, die du uns geschenkt hast, für die Gnade, die du uns gegeben hast. Ich danke dir dafür, ich danke dir für diese große Ungerechtigkeit, dass wir den Himmel erben dürfen, obwohl wir ihn nicht verdient haben. Dass wir bekommen, was uns nicht zusteht. Gnade und Liebe, dass wir deine Familie werden. Danke dir dafür. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unser Leben segnest und bewahrst, dass du uns hilfst, dass wir uns wirklich bei dir bergen. Herr, du siehst, auch wir erleben Unrecht und es fällt uns schwer, damit umzugehen. Und ich bitte dich, dass du uns eine neue Sicht darauf gibst, dass du uns befreist davor, dass wir den Zorn behalten und dass wir ihn bei uns halten. Hilf uns, dass wir dich sehen als liebevollen Vater und als gerechten Richter, der für uns ein gutes, ein faires Gericht sprechen wird. Und wenn wir es dir abgeben, dieses Gericht, dann wirst du es gut machen. Jesus, ich bitte dich für die Menschen, die hier sind und die vielleicht genau damit zu kämpfen haben, die Unrecht erlebt haben. Ich bitte dich, dass du ihnen ganz nah bist und dass du ihnen hilfst und dass du sie einen guten Weg führst, einen Weg, der sie befreit und der ihr Leben herrlich macht. Durch deine Gegenwart. Segne uns. Amen.